Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Generalmajor Jochen Deuer, den Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, bei mir zu Gast. Mit General Deuer habe ich unter anderem diskutiert, wie sich die Bedeutung der Bundeswehrlogistik gerade verändert, wie die Logistik die Leistungsfähigkeit unserer Streitkräfte erhöhen kann, welche Innovationspotenziale sich in diesem Bereich noch heben lassen, welche Chancen sich daraus für die Zivillogistik ergeben und vieles mehr. Los geht's! Herr Generalmajor Deuer, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Felgendreher. Es ist für mich ja ein ganz neues Format und ich bin sehr gespannt, wie wir das zusammen entwickeln werden.
Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir es noch hinbekommen haben, denn ursprünglich war unser Gespräch heute, was wir heute machen, eigentlich geplant für die Supply Chain CX als eine Live-Veranstaltung auf einer Bühne vor dem Publikum. Das muss man leider kurzfristig absagen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir es noch geschafft haben, denn wir haben den Konferenzteilnehmern und den Zuhörern versprochen, dass wir dieses Gespräch auf jeden Fall noch nachliefern.
Ich bin auch super froh, dass wir das am Ende noch so hinbekommen haben. Und damals hat es mir schon sehr leid getan, das ausfallen lassen zu müssen. Aber umso freudiger, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf.
Ja, ich freue mich besonders darauf, weil es inzwischen schon so ein bisschen, fast schon eine kleine Tradition hat, dass ich die Ehre habe, mit Generälen von der Bundeswehr zu sprechen. Ich habe bereits mit General Vetter gesprochen. Ich hatte Ihren Vorgänger General Funke schon zu Gast. Ist ein bisschen zu meinem Spezialgebiet geworden, so scheint es. Und ich habe vor allem auch im Laufe der letzten Jahre bemerkt, dass das Interesse auf Seiten unserer Branche, auf Seiten von Logistik- und Supply Chain-Experten enorm zugenommen hat. Darüber sprechen wir heute, ob das begründet ist, was die Gründe dafür sind, ob das von Ihnen erwünscht ist. Aber wir haben ja schon vor ein paar Jahren das Thema oder den Begriff Zeitenwende benutzt. Inzwischen ist die Rhetorik schon noch mal ein bisschen anders geworden. Wir reden inzwischen davon, dass wir unser Militär kriegsfähig, kriegstüchtig machen müssen. Und in dem Kontext taucht auf einmal die Logistik als zentraler Punkt immer wieder auf. Und gerade jetzt bei der Supply Chain CX beispielsweise, da gab es ja noch weitere Dinge, die Richtung Militärlogistik und so weiter abzielten. Und ich bemerke ganz persönlich, dass das Interesse enorm groß ist und dass die Aufmerksamkeit plötzlich auch da ist. Vielleicht nochmal aus Ihrem Munde, aus Ihrer Sichtweise, wie nehmen Sie wahr, diese Aufmerksamkeit, die das Thema Militärlogistik aktuell erfährt? Ist sie schon da, wo sie sein muss? Und vielleicht nochmal im Kontext dessen, was die Bundeswehr allgemein vorhat.
Ehrlicherweise grundsätzlich glaube ich, dass Logistik auch schon in der Zeit, wo wir internationales Konfliktmanagement gemacht haben, gar nicht so im Hintergrund war. Es hat natürlich jetzt nochmal eine, weil wir einfach viel größere Mengen nach der Neuausrichtung auf Landes- und Bündnisverteidigung, viel größere Mengen von A nach B verbringen müssen, nochmal eine größere Bedeutung bekommen. Da haben wir auch dieses Beispiel gehabt aus dem Ukraine-Krieg, wo Russland, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, diesen 60 Kilometer Konvoi dann hatte, der gestockt hat, ja. Und man gesehen hat, dass die Logistik am Anfang vielleicht dort nicht so mitbedacht worden ist, wie sie sein sollte. Und auch was den Begriff Zeitenwende angeht, bin ich fest von überzeugt, dass das viel früher losgegangen ist, auch wenn später der Begriff nach außen getragen worden ist. Mhm. Für mich ging es bei der Zeitenwende und auch bei dem Begriff Kriegstüchtigkeit vor allen Dingen auch ein bisschen darum, die Bevölkerung mitzunehmen. Ja. Wir haben ja im Kopf die Zeitenwende ab 2014 eingeläutet. 2014 mit der Übernahme der Krim war eigentlich das, was wir so lange Jahre über mit Russland aufgebaut haben. Und ich bin ehrlich, ich habe das auch das Gefühl gehabt, das wird eine enge Zusammenarbeit, eine bessere Zusammenarbeit. Und das war ja von heute auf morgen so ein bisschen zerstört. Und die NATO und übrigens auch die Logistik und für den Part, wo ich jetzt verantwortlich bin, ich war da schon mal im Logistikkommando damals tätig auf einer anderen Ebene und da haben wir 2017, 2018 schon den Umbau eingeleitet. Natürlich hatten wir damals noch nicht so die Mittel, noch nicht so die Gelder, unter anderem auch, weil das Thema in der Bevölkerung nicht so angekommen war und damit ja auch nicht unbedingt auf dem Tisch lag für die Politik. Mhm. Die haben das mitgedacht, aber die Mittel, so wie sie jetzt freigegeben worden sind, auch über das Thema zu reden, zu sprechen in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit und es dorthin zu bringen, das hatten wir vorher nicht in der Art und Weise. Und das hat mit 2022 nochmal einen völlig anderen Drive bekommen.
Mhm. Und ich will ja auch nicht außer Acht lassen, dass der Deutsche Logistikkongress schon immer von Männern und Frauen in der Uniform besucht wurde und die Zusammenarbeit, der Austausch immer schon existierte. Aber ich glaube, in diesem Jahr, besonders in diesem Jahr, habe ich nochmal eine andere Qualität dessen wahrgenommen. Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen, eben auch gerade diese Akzeptanz. Diese Tatsache, dass wir die Notwendigkeit alle spüren, Akzeptanz meine ich in der Bevölkerung, in der Industrie, in der Politik, alle Parteien sind sich einig, dass da was getan werden muss. Solche Situationen haben wir eigentlich auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
Und übrigens auch bei uns ist es so. Mhm. Eigentlich habe ich ja mit der Industrie nicht direkt sprechen, ich will nicht sagen dürfen, aber ich bin ja kein, man muss dazu sagen, ich bin der Bedarfsträger, das heißt derjenige, der sagt, was er eigentlich braucht. Und dann gibt es ja bei uns die Bedarfsdecker, die Beschaffungsämter, die das dann umsetzen. Und ja, so einen direkten Kontakt, so ein Gespräch mit der Industrie haben wir in den früheren Jahren nicht so gesucht. Wir haben schon vor mehreren Jahren haben meine Vorvorgänger das schon angefangen, stärker auszubauen. Und heute ist es essentiell, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie haben. Ich setze mich super gerne bei Veranstaltungen zusammen mit industriellen Vertretern. Wir unterhalten uns, was wird denn gebraucht, wie brauchen wir es. Wo ich natürlich zurückhaltend bin, ist, wenn es darum geht, wie groß ist die Menge, wie viele Fahrzeuge brauche ich, wie viel brauche ich von dem. Das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Aber es geht doch darum, auch der Industrie aufzuzeigen, hier habe ich ein Loch, hier habe ich etwas, was ich unbedingt von Ihnen brauche, und hier könnt ihr uns helfen.
Aber wenn das nicht Ihre Aufgabe ist, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz unseren Hörern konkret darstellen, was die Aufgabe des Kommandeurs, des Logistikkommandos eigentlich ist und wie es aufgehängt ist innerhalb der Bundeswehr beispielsweise, auch dieses Kommando.
Der Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, der ja gleichzeitig auch der General der Bundeswehrlogistik ist, verantwortet das logistische System der Bundeswehr. Nun bei einem System, das ist bei uns dreistufig aufgebaut. Wir haben Deutschland, wir haben dann einen Weg von Deutschland aus in ein Gebiet, in ein Einsatzgebiet, und wir haben dann auch im Einsatzgebiet dann noch die Versorgung der Truppen, die ganz vorne sind. Ich verantworte einmal die Zusammenhalt und die Zusammenarbeit, ich gebe den Rahmen für dieses Gesamtsystems, und in dem Gesamtsystem habe ich auch gewisse Bausteine, die ich persönlich verantworte. Es gibt noch andere Player, die ganz wichtig sind in diesem logistischen System. Das ist einmal, wir nennen das die Einsatzlogistik der Teilstreitkräfte, also Heer, Luftwaffe, Marine und auch Cyberinformationsraum. Und wir haben auch natürlich die Beschaffungsämter, die ich am Anfang angesprochen habe. Übrigens auch die Industrie in Deutschland spielt da eine Rolle. Und neben einem Baustein im Einsatzland, dort habe ich eigene Truppen für die Folgeversorgung, die ich verantworte, direkt verantworte, habe ich auch noch in Deutschland die ortsfesten logistischen Einrichtungen. Das ist alles, wo es um Depots geht, Munitionsdepots, Materialdepots, wo wir das Material lagern, um es dann auf den Weg zu bringen in den Einsatz. Und das ist im Prinzip ein Rahmen, den ich setze für alle anderen auch. Die können in ihrem eigenen Verantwortungsbereich das schon auch selbst gestalten, müssen das auch selbst gestalten. Aber ich gucke, dass das insgesamt am Ende zusammenpasst. Wo sind die Übergabepunkte? Passen die Übergabepunkte? Müssen wir reinschauen in die neu, auch unter dem Gesichtspunkt Landes- und Bündnisverteidigung, neu gestalten? Wo können wir sie härten? Wo können wir sie vor allen Dingen resilienter und robuster machen? Das ist so das Aufgabengebiet. Mhm. Eine weitere Baustelle in Anführungszeichen positiver Art, die ich habe, ist die Ausbildung. Ich habe eine Logistikschule, das halte ich auch für ein ganz wesentliches Element. Und die dritte, ein etwas kleineres Element, das ich verantworten darf, ist das Kraftfahrwesen der Bundeswehr. Sie sehen das immer an den Y-Kennzeichen der verschiedenen Fahrzeuge. Das heißt, ich habe eine eigene Zulassungsstelle, die dann auch diese Y-Kennzeichen vergibt.
Ja. Okay, Logistikschule ist interessant. Da vielleicht noch ein paar Dinge zu? Das ist mir neu, habe ich noch nie gehört. Würde ich gerne mehr darüber erfahren.
Naja, die Logistikschule bildet tatsächlich querschnittlich alle Logistiker der Bundeswehr aus. Und zwar in verschiedensten Fachbereichen. Dort wird von der Fahrschule über auch Software, das heißt, wir nutzen ja bestimmte Software. SAP ist einer der ganz großen Bereiche, die für uns wichtig sind. Dort werden die Lehrgänge alle, finden dort statt und werden durchgeführt, um das dann beherrschen zu können, aber auch, wir haben auch grüne Ausbildung dort, aber insbesondere, wenn es um den logistischen Bereich geht. Ich mache so ein Beispiel, Erkundung. Für einen Zug oder eine Kompanie ist es ganz wichtig zu wissen, wo kann ich denn so ein großes Fahrzeug überhaupt hinstellen? Wie tarne ich es? Was sind denn geeignete Plätze und Orte, um Munition zu lagern? Um vielleicht mal so eine Straße aufzubauen, wo wir einen Ringverkehr haben, weil es muss ja ein Fahrzeug, große Fahrzeuge reinkommen, holen etwas ab, müssen wieder rauskommen. Und das sind so Dinge, die wir an dieser Schule ausbilden. Inzwischen auch sehr innovativ unterwegs. Da machen wir nicht alles nur im Gelände, so einfach kann man ja nicht auf jeden Bauernhof springen, sondern wir haben auch zum Beispiel diese VB-Brillen, also diese Brillen, in denen wir simulieren können, und dann können wir tatsächlich simuliert mit einem Fahrzeug in einen Bereich hineinfahren und können sagen, da passt eins hin, hier können wir es toll tarnen, dort können wir die Ausfahrt planen und so weiter.
Mhm. Wie groß ist die Rolle der Logistik fürs Militär eigentlich im Allgemeinen? Ich meine, das ist ja fast schon eine Weisheit, dass kein Militär funktionieren kann ohne Logistik und dass die Logistik ursprünglich auch aus dem Militär heraus entstanden ist, dass die beiden sozusagen gemeinsam groß geworden sind. Aber im Kontext von einem modernen Heer, welche Rolle spielt die Logistik heutzutage?
Nee, man muss aufpassen, dass man es nicht überbewertet.
Okay.
Ja, warum sage ich das? Weil ich brauche keine Logistik, wenn ich niemanden habe, den ich versorgen muss. Also okay, wenn ich keinen Kunden habe, nützt mir das ganze System hinten dran nicht. Man muss dann aufpassen, dass man es nicht verselbstständigt. Aber natürlich begrenzt es die Möglichkeiten. Egal welche Operation ich plane, die Logistik ist ein begrenzendes Element, die mitgedacht werden muss. Das ist ja dasselbe, wenn ich in einem Unternehmen die Ressource Mensch einplane. Ich kann eine Supply Chain oder überhaupt eine Linie nicht aufbauen, wenn ich nicht genügend Menschen dafür habe. Das muss ich mit ins Kalkül ziehen. Genauso muss ich sagen, wenn ich nur eine bestimmte Anzahl an Munition habe, an Betriebsstoff habe, dann muss ich meine Operationsführung daran anpassen. Und wir haben im Ukraine-Krieg gesehen, wie begrenzend dieses Element dann immer wieder wird. Das heißt, es muss immer mitgedacht werden und hat damit auch eine Rolle für die Operationsführung. Es gibt so, ich glaube, diesen Spruch, der so ein bisschen sagt, der Logistik obliegt es, die Träume der Taktik zu erfüllen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie begrenzt auf jeden Fall die Möglichkeiten, die ich habe.
Vor allem hat sich in der Vergangenheit die Rolle der Logistik bei der Bundeswehr ja häufig auch darauf bezogen, Auslandseinsätze zu unterstützen beispielsweise. Von dem wir jetzt mal ausgehen, dass das nicht mehr der Hauptschwerpunkt sein wird, sondern es geht eher um Bündnisverteidigung, es geht eher um Landesgrenzenverteidigung und so weiter und so fort. Also da auch nochmal die Anforderungen an die Logistik ändern sich. Habe ich es richtig verstanden oder wollen Sie mich gerne korrigieren?
Also zumindest so ein bisschen das in eine andere Richtung treiben. Sie haben vollkommen recht, Landes- und Bündnisverteidigung ist natürlich unser Hauptauftrag. Aber ich würde da gerne auch nochmal beisteuern, dass internationales Konfliktmanagement nicht vom Tisch ist. Warum? Zum einen, weil ich glaube, dass egal wo wir waren und derzeit sind, wir haben immer noch derzeit 13 laufende Einsätze, überall mit sehr kleinen Bereichen, aber überall auch so eine Art, ich sage immer, Stellvertreterkriege. Überall sind es doch dieselben Player vor Ort, die sich gegenüberstehen, die dort einen Stellvertreterkrieg in Anführungszeichen führen. Das bedeutet für mich auch, das muss ich immer mitdenken. Diese 360-Grad-Ausrichtung, dass wir schon auf alle Krisen der Welt blicken, ich glaube, das müssen wir. Das muss auch die Politik, das ist völlig normal. Aber der große Unterschied ist die Menge. In einem Bündnisverteidigungsfall wird es natürlich, was die Logistik angeht, viel, viel mehr von A nach B gebracht werden. Wenn man sieht, wie groß eine Division ist, die dann versorgt werden muss, das sind ja 15.000 Menschen mit 1.000 Fahrzeugen. Da ist ein Tagesbedarf, wenn wir mal von einem Schießkrieg ausgehen, ein Tagesbedarf von, ich mache mal ein Beispiel, 1.000 Tonnen Munition, die da an einem Tag in so eine Division hineingeschoben werden. Mhm. Das ist schon eine enorme Menge. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied. Ich glaube nicht, dass das System, was wir nutzen, was wir ja schon seit Jahren aufgebaut haben, komplett neu gedacht werden muss. Da sind wir uns auch alle einig in der logistischen Community, dass das System ein gutes ist. Wir müssen gucken, an welchen Stellen wir unter Umständen die ein oder andere Schraube drehen, weil es eben größere Mengen sind und weil auch das Gefahrenpotenzial für alle Bereiche, für alle Ebenen dieser Strecke von Deutschland bis hin in das Einsatzland ein bisschen mehr stärker unter Bedrohung steht. Und da setzen wir an, das ist das, was wir in den letzten Jahren besonders betrachtet haben. Gerade erst letzte Woche habe ich ein logistisches Wargame gemacht, so nennen wir das. Ich sage immer, das ist eine analytische Betrachtung der einzelnen Stellschrauben, die wir haben. Und sind wir noch richtig mit dem Übergabepunkt? Müssen wir den verändern oder müssen wir was anders machen? Dabei kommt auch die Ukraine oder die Erfahrung aus dem Ukraine-Krieg eine besondere Bedeutung zu, dass wir schauen, hey, was können wir von da übernehmen und was nicht? Oder was können wir als positives Lessons, Identified Lessons Learned übernehmen? Aufpassen, ist keine Blaupause, aber es ist etwas, wo wir wirklich mitdenken und mitdenken müssen.
Und bei solchen Szenarien kommt wahrscheinlich häufig zutage, dass die Bundeswehr mit eigener Manpower, mit eigenem Material, mit eigenen Leuten, mit eigenen Transportmitteln und so weiter alleine die Aufgaben nicht stemmen kann und die Lücke zwischen dem, was da aufgefüllt werden muss, welche Rolle theoretisch die zivile Logistik einnehmen kann, größer wird.
Absolut. Ja. Wir werden das mit militärischen Kräften nicht machen können.
Wie viele Leute sind bei Ihnen im Kommando?
Ich habe 17.000 Männer und Frauen.
Ist also schon anständige Truppe, kann man sagen.
Und ist natürlich auch nur ein Teil der Gesamtlogistik, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass auch Heer, Luftwaffe, Marine eine Einsatzlogistik haben. Aber es ist natürlich ein großer, ich sage immer, ein großer Brocken, von dem auch über 4.500 Männer und Frauen ziviler Bereiche dabei sind, also ziviler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was mich auch besonders stolz macht, weil es die Vielfalt meines Kommandos aufzeigt. Aber Sie haben vollkommen recht, es wird nicht ausreichen. Ich habe aber auch aufgezeigt, wir müssen das in eine Waage bringen. Momentan gibt es eine kleine Disbalance zwischen Wirkung und Unterstützung, also das, was wir an Logistik haben. Ich denke, wir werden da auch nochmal das ausgleichen müssen und ein bisschen auf militärischer Seite, also die militärische Leistungserbringung wachsen lassen müssen. Da ist man derzeit in den Diskussionen. Aber am Ende wird es immer so sein, dass wir die Industrie als Unterstützer brauchen. Da stellt sich nur die Frage, wo? In Deutschland ist das alles mit Sicherheit viel, viel einfacher umsetzbar als jetzt ganz vorne. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch den Weg dorthin, die sogenannte Coupling Bridge, wir nennen es Coupling Bridge, geht den Weg dorthin. Auch dort sehe ich, dass die Industrie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Übrigens weitere Player, nicht nur die Industrie in Deutschland, sondern auch in einem Einsatzland, wo ich bin, jetzt können wir das ja nennen, das ist ja, wird ja sehr wahrscheinlich Litauen oder die baltischen Staaten sein, auch dort werde ich auf die industrielle Unterstützung Litauens zurückgreifen müssen. Es wird nicht alles nur mit militärischen Mitteln gehen. Dort aber natürlich mehr mit der militärischen Leistungserbringung als zum Beispiel zu Hause in Deutschland.
Mhm. Ist es richtig zu sagen, dass die Herausforderungen, die während friedlichen Zeiten, da muss ja auch Logistik stattfinden, Instandhaltung und so weiter und so fort, es müssen Ressourcen vorgehalten werden, sich fundamental unterscheidet zu einer Logistik, die dann im Ernstfall sozusagen stattfindet? Und wie schafft man dieses schnelle Hochfahren und diese schnelle Anpassung im Krisenfall?
Also eine interessante Frage, weil es ist gar nicht so weit davon entfernt. Mhm. Es gab mal eine große Diskussion, wenn ich jetzt meinen Bereich betrachte, meine 8 Bataillone, ein Bataillon hat 800 bis 1000 Männer und Frauen, meine 8 Bataillone versuche ich natürlich so weit wie möglich, auch im Grundbetrieb, dass sie ihr Geschäft beherrschen. Das blaue Geschäft, wie wir es nennen, das grüne Geschäft ist dann, wenn es ums Schießen oder auch ums Verteidigen geht, ums Tarnen geht. Das blaue Geschäft, das ist für mich ja das Wesentliche. Also, dass der Instandsetzer das Fahrzeug, an dem er schraubt, an dem er irgendetwas ersetzt, beherrscht und da keine Fehler dran macht. Dass der Munitionsexperte weiß, welche Munition er wie zusammenlagert oder wie er dann auslagert. Das versuchen wir im Friedensfall, im Grundbetrieb, wo immer wir können, mit einfließen zu lassen. Aber natürlich kann es nicht 1:1 dasselbe sein. Was wir dann als zweiten Punkt machen, ist Übungen. Übungen sind heutzutage aus meiner Sicht das Mittel schlechthin, um seine Männer und Frauen darauf vorzubereiten, wie es denn tatsächlich wäre. Warum habe ich deshalb in diesem Jahr eine große Übung gemacht in Litauen? Wave Blue haben wir die genannt. In Litauen, wo ich 3 bis 4 Bataillone Äquivalente, also wir waren in einer fast 2000 Männer und Frauen in Litauen vor Ort und haben den Weg komplett durchgespielt. Also wir haben jeweils die Übergabepunkte unter den Stresstest gelegt, zusammen mit Litauen übrigens. Host Nation Support, also die Unterstützung von Litauen ist ganz wichtig für mich, haben in dieser Übung auch eine große Rolle gespielt und haben uns dann so unterstützt, wie wir es auch täten, wenn denn der Ernstfall eintreten würde. Dieses realistische, ich will nicht sagen Spiel, weil es ist ja mehr wie ein Spiel, aber dieses realistische Abbilden, das ist für mich lebensnotwendig. Zu Hause muss ich ehrlich sagen, da versuche ich so weit wie möglich den Grundbetrieb auch meine Männer und Frauen einzubinden, wo immer es möglich ist. Wo es ganz einfach ist, für die ortsfesten logistischen Einrichtungen, für die Depots. Die machen genau dasselbe im Frieden wie im Krieg. Das wird sich überhaupt nicht ändern. Das Einzigste ist, es wird mehr Last aufs System kommen. Da muss man dann schauen, habe ich genügend Männer und Frauen, komme ich in einen Schichtdienst, ist das auch eine für mich kritische Infrastruktur, wichtige Depots, so viele habe ich nicht in Deutschland, das ist natürlich auch ein Angriffsziel gegebenenfalls für einen Gegner.
Ja, wie sieht eigentlich heutzutage schon die Zusammenarbeit zwischen der Zivillogistik und der Bundeswehr aus? Was ist eigentlich traditionell immer schon eine Aufgabe, die schon super funktioniert hat, wo die Zusammenarbeit schon klasse funktioniert? Um dann dahin zu kommen, wo muss es denn in Zukunft hinwachsen? Aber was ist aktuell schon Status, wo die Zusammenarbeit super funktioniert und Bereiche, die teilweise vielleicht auch komplett übernommen werden von der zivilen Logistik?
Wir haben ja einige Bereiche. Wir haben ja zum einen auch die Inhouse-Gesellschaften. Das ist ja auch Industrie. Also natürlich, auch wenn sie eine 100% Tochter der Bundeswehr in Anführungszeichen sind, sind es ja trotzdem zivile Unternehmen, die komplett frei agieren, wie die Heeresinstandsetzungslogistik, die HIL. Mhm. Oder auch die BW Fuhrparkservice. Haben Sie mit Sicherheit auch schon mal was davon gehört, die ja im Prinzip einen ganz großen Teil unserer Mobilität im Inland, im Frieden, aber auch bei internationalen Konfliktmanagement beigestellt haben. Also der Bereich, natürlich haben wir da ein großes Mitspracherecht und können das so ein kleines bisschen auch in eine bestimmte Richtung drücken, aber die agieren völlig frei und sind schon ein ganz wesentlicher Beisteller. Transporte in Deutschland für meine Ausbildungen und Übunghaltung, sage ich, fahre ich natürlich gewisse Transporte in Deutschland, die im Grundbetrieb notwendig sind, aber das ist ein minimaler Ansatz. Die Masse Über 90% wird von der zivilen Industrie übernommen. Ich habe neben den Bereichen, die ich angesprochen habe, habe ich ja das Logistikzentrum der Bundeswehr, was ich sage, die logistische Durchführung macht. Das ist so das Herzstück der Logistik in Deutschland für den Grundbetrieb und dann auch für den Einsatz. Die steuern dann auch diese Transporte. Kommt die Anfrage, das und das muss von A nach B gebracht werden. Und dann sind diejenigen, die mit der Industrie dann absprechen, hier ist der Abholpunkt, hier ist der Abgabepunkt und die Industrie wird dann beauftragt, das dann durchzuführen. Insbesondere, ich mache so ein Beispiel, Schwerlasttransporte, das ist ein großes Fahrzeug von A nach B zu bringen und dann wird das über das Logistikzentrum eingesteuert mit der zivilen Industrie und der Transport durchgeführt. Ganz hervorragend, funktioniert perfekt, ist jetzt in einer Phase Grundbetrieb natürlich nicht unter dem Last oder steht nicht unter der Last, wie es dann zukünftig stehen wird, wenn denn mal ein Krieg ausbrechen sollte. Mhm.
Also das würde ich so als so ein gefestigtes Gefüge beschreiben. Also Dienstleister, die schon seit vielen Jahren mit ihnen zusammenarbeiten, die da routiniert sind, die sich auskennen, die wissen, wie man mit dem Beschaffungsamt arbeitet und so weiter, um an die Aufträge ranzukommen und solche Dinge.
Auch die Bahn ist natürlich eng mit uns verbandelt. Da gibt es ja sogar Vorhalteverträge, auch übrigens auf der Straße haben wir Vorhalteverträge, damit wir sehr schnell umschalten können, wenn wir mal das Ganze ein bisschen hochfahren können.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen auf die Dinge, die geändert werden müssen, da wo wir innovativer sein müssen, wo wir schneller sein müssen, wo wir größer werden müssen, wo wir flexibler werden müssen, was sind so die großen Bereiche, die Ihnen da am meisten, ich will nicht sagen, brauchen wir bereit oder Kopfschmerzen bereit, aber wo sind so die Schwerpunkte, wo wir sagen, okay, da müssen wir rein, weil da ist auch noch viel, viel an Potenzial zu holen.
Ich habe vielleicht zwei Bereiche, die ich als Beispiel so ein bisschen herausgreifen will. Das eine ist die Lagerung und zwar die werterhaltende Lagerung. Wir werden eine Menge Materialzuläufe haben, nicht nur Ersatzteile, sondern auch viel Großgerät. Ich kann das weder in meinen Depots noch auch bei der aktiven Truppe die ganze Zeit bewirtschaften. Wird es zu viel. Ehrlicherweise bin ich natürlich sehr froh, dass so viel Material inzwischen zuläuft. Wir haben ja da eher einen Schwachpunkt gehabt und jetzt sind wir da auf einem anderen, besseren Weg. Insbesondere für die Logistik hat sich da eine Menge getan. Wir wollen ja auch über die sogenannte Vollausstattung hinausblicken. Warum? Wir werden eine Reserve brauchen, um einfach die Ausfälle zu kompensieren, wenn denn ein Krieg losgeht oder auch eben Reservisten reinholen zu können, die dann diese Fahrzeuge übernehmen. Aber die Bewirtschaftung dieses Materials im Frieden, die werde ich nicht in unserem System abbilden können. Und werterhaltende Lagerung, das klingt ja immer so, ja, ich schmeiße da irgendwas in meinen Keller hinein, ich nehme meinen Badmintonschläger, den lege ich dann da und 5 Jahre später versuche ich den rauszuholen, sind alle Seiten gerissen. So kann man sich das vorstellen. Werterhalten bedeutet, dass die Seiten eben immer noch funktionieren, dass ein Fahrzeug immer noch läuft, dass es nicht verrostet ist oder vom Stillstehen kaputt gegangen ist. Und das ist ein Bereich, da müssen wir uns jetzt schwer Gedanken machen. Auch Munition ist da ein großes Thema, müssen wir uns jetzt schwer Gedanken machen. Wie werden wir das zukünftig bewirtschaften? Das wird im nächsten Jahr, glaube ich, die große Herausforderung werden, der wir uns nur mit der Industrie stellen können. Da kommt auch so ein kleines bisschen in den Blick hinein, was können wir gegebenenfalls vorausstationieren, egal wohin. Muss man auch mal gucken, in welche Länder macht das Sinn. Und auch mit anderen Ländern, und heutzutage ist die Industrie ja weit verzweigt in Europa, und mit anderen Ländern hier Kooperationen eingehen. Der zweite Bereich ist der Transportbereich.
Nochmal ganz kurz zu dieser Lagerung. Da stelle ich mir als einen sehr, sehr spezialisierten Dienstleister vor, der solche Dienstleistungen anbietet. Besonders wenn es um Munition beispielsweise geht. Das ist ja schon mal ganz was speziell. Aber selbst wenn es um die Instandhaltung von Fahrzeugen so geht, ist ja nicht so das tägliche Brot sozusagen vom Logistikdienstleister oder von einem Dienstleister solche Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, oder?
Nein, empfinde ich gar nicht so als kompliziert. Ich habe mich
nicht kompliziert nicht, aber es ist eine relativ spezialisierte Dienstleistung.
Ich habe mit ganz vielen Industrievertretern in den letzten Monaten gesprochen, die auch sagen, kommt mir natürlich so ein kleines bisschen zugute, dass die Autoindustrie ein kleines Problem hat.
Okay.
Wenn man sieht, wie viele Bereiche geschaffen worden sind, um dort ja auch Fahrzeuge zwischenzulagern und länger stehen zu lassen. Ich glaube, das Geschäft ist gar nicht so unähnlich dazu, weil auch diese Fahrzeuge könnten kaputt stehen, die Batterien laufen leer und ähnliches. Also glaube ich, dass das Geschäft schon vergleichbar ist. Muss man ein bisschen aufpassen, unsere Fahrzeuge sind manchmal ein bisschen anders gestaltet und bei der Munition, da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine andere Welt. Das kann man eigentlich nur beim Hersteller selbst dann in irgendeiner Weise lagern. Aber auch das sind Gespräche, die wir führen müssen, muss ich dazu sagen. Aber bei dem Beispiel, was ich angesprochen habe, glaube ich, dass es nicht so hochkomplex sein wird. Auch
Wenn gut zu betonen, weil der eine oder andere so könnte sitzen, okay, ja, haben wir keine Erfahrung, können wir nicht machen. Aber wenn Sie gerade darstellen, dass es geschickt von einigen Anbietern genutzt wird, um Business, was anders wegfällt, dann abzufedern sozusagen.
Absolut.
Klingt attraktiv, ja.
Finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, im Gegenteil. Und wir reden ja darüber, wie könnte das aussehen, wie sollte es aussehen. Wir nennen das dann am Ende, und das ist auch eine Aufgabe, die ich mir noch zu eigen mache, eine Leistungsbeschreibung irgendwann zu erstellen. Also was ist dann den Bedarf, wie sieht der Bedarf, den ich habe, aus? Und dann muss natürlich auf der anderen Seite irgendwann die Industrie sagen, was kann ich davon erfüllen?
Mhm. Transport war das nächste, ich hatte es unterbrochen.
Nein, überhaupt gar nicht, ja. Hey, Transport ist das, was mich mit am meisten umtreibt, weil es natürlich eine große Menge ist. Und dann ist es ja nicht nur die Coupling Bridge, es ist natürlich auch jetzt in Deutschland den Operationsplan Deutschland, das sogenannte RSN, das Netzwerk, das logistische Netzwerk, was wir in Deutschland aufbauen müssen, um dann auch den Alliierten die Möglichkeiten zu geben, von A nach B zu kommen. Deutschland als Drehscheibe wird hier eine unglaubliche Rolle haben. Der Begriff Drehscheibe ist, glaube ich, sogar in der Bevölkerung inzwischen verankert, genauso wie Zeitenwende. Und die Rolle, die uns in Deutschland dabei zukommt, ist immens. Und da werden Transportkapazitäten gebraucht werden. Ein weiteres Beispiel in dem Zusammenhang ist auch Rast- und Sammelräume, weil ja viel durch Deutschland gefahren werden wird, viel transportiert werden wird. Wir werden dann auch Möglichkeiten schaffen müssen, um diesen Fahrten oder diesen Nationen dann auch eine Möglichkeit zu geben, sich wieder zu betanken, eine Nacht zu bleiben und dann weiterzufahren. Ein Vertrag dazu ist ja schon geschlossen worden, einmal mit Rheinmetall, das ist ja so ein bisschen auch der Vorzeigevertrag, der derzeit da ist, zu Rast- und Sammelräumen. Das ist für mich, glaube ich, kein Endpunkt, sondern ein Startpunkt. Da ist noch mehr, was wir tun müssen, um das dann resilient und robust auszubauen.
Mhm. Wie sieht es aus mit notwendigen Investitionen in Infrastruktur? Es gab ja gerade diese prominente, sehr, sehr positive Nachricht, dass der Bremerhavener Hafen beispielsweise nochmal eine richtige Finanzspritze bekommt, um da entsprechend nochmal aufgerüstet zu werden. Ist ja traditionell immer schon, also ich komme aus Bremerhaven, habe viel Zeit im Bremerhavener Hafen da verbracht, habe oftmals die Militärfahrzeuge gesehen und so weiter. Aller Couleur, amerikanische Fahrzeuge, deutsche und so weiter und so fort. Ein positives Zeichen, aber das dauert auch eine Zeit, bis so eine Infrastruktur auch wirklich da ist, wo sie sein muss. Ne?
Ja, Infrastruktur ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir einfach vulnerabel noch sind, wo wir eine Menge tun müssen, wo aber auch mit dem Infrastrukturgesetz jetzt derzeit das Ministerium einen großen Schritt nach vorne geht, um vor allen Dingen auch schneller zu bauen. Das ist ja nicht nur für die Logistik. Infrastruktur ist ja auch, nehmen Sie das Beispiel des neuen Wehrdienstes, ist natürlich auch in dem Zusammenhang. Wenn man wachsen will, muss man natürlich auch die Infrastruktur haben, nicht nur um die Menschen auszubilden, sondern auch um sie unterzubringen. Und ich glaube, da gehen wir einen guten Weg. Aber Infrastruktur bauen ist ja nicht nur für die Bundeswehr, ist, glaube ich, für ganz Deutschland heutzutage eine Herausforderung. Versuchen Sie mal, eine Wohnung oder ein Haus zu bauen. Das ist, glaube ich, nicht immer ganz so einfach.
Ja, ja. Jetzt haben wir viel über relativ klassische Logistik gesprochen. Wir haben über Transport gesprochen, über Lagerhaltung. Ich begleite den Wirtschaftsbereich Logistik ja schon seit einiger Zeit. Und das Thema Digitalisierung ist immer so ein Thema, was die Branche enorm bewegt. Ich kann mir vorstellen, dass auch Ihren Teil der Logistik da enorm bewegt. Wie sieht sich die Bundeswehr, wenn es um das Thema Digitalisierung der Aktivitäten dort aussieht? Ist da guter Fortschritt gemacht worden in den vergangenen Jahren oder trifft man da auf ähnliche Hürden und Widerstände wie in der Zivillogistik oder vielleicht noch größere, wer weiß?
Ich glaube, es ist ein bisschen anders, weil wir, wenn es um Digitalisierung geht, gucke ich natürlich immer auch, wie robust ist es. Also wenn ich etwas einführe, muss es auch funktionieren und darf nicht so leicht rausgenommen werden aus dieser Kette. Aber Digitalisierung ist natürlich, genauso wie Innovation, ist ein wesentlicher Treiber derzeit, um die Kapazitäten zu erhöhen. Damit ich Menschen, ich will sie ja nicht einsparen, sondern ich will sie für andere Dinge, wo ich ja noch, wo ich Löcher habe, die ich stopfen muss, will sie für andere Dinge einsetzen. Und da spielt Digitalisierung und Innovation eine große Rolle. Wir gehen ja da mehrschichtigen Weg. Das eine sind natürlich auch neue Entwicklungen der materiellen Art. Drohnen ist so ein Beispiel. Und hier denke ich weniger als Logistiker an Drohnen, die unbedingt in der Luft fliegen, beziehungsweise wenn ich da unten 250 Kilo dranhängen will, da muss ich schon eine riesige Drohne hinbauen, die von A nach B fliegt. Das kann für manche Bereiche absolut notwendig sein, aber ich sehe dann eher Drohnen, die auf der Erde fahren und dann auch mal 10 Tonnen von A nach B fahren können. Die elektronische Deichsel ist ja etwas, was schon seit Jahren ein Thema ist, aber, gebe ich auch ehrlich zu, nicht ganz so einfach in die Umsetzung gekommen ist. Und auf der anderen Seite, wenn es um Innovationen geht und Digitalisierung geht, haben wir in der Logistik und im Logistikkommando sehr genutzt die Expertise und den Erfahrungsschatz, den unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten. Wir haben eine Innovation Challenge gemacht, zusammen mit dem Cyber Innovation Hub, wo wir verschiedene Projekte gefunden haben, mit denen wir softwarebasiert unsere Logistik digitalisieren können, sowohl zu Hause als auch für den Einsatz. Das ist zum einen zum Beispiel ein Planungstool, heißt Jardet, um zu planen, eine Verlegeplanung durchzuführen. Ein Wahnsinnstool für mich, das hat ja auch den Innovationspreis der NATO gewonnen, was wir jetzt vorantreiben, um es dann eben auch weiter ausbreiten zu können. Und solche Software-Tools, glaube ich, werden wir brauchen, um einfach die Logistik resilienter zu machen, aber vor allen Dingen schneller zu machen. Das ist für mich der Treiber schlechthin.
Ist denn die Art und Weise, wie die Logistik heutzutage bei der Bundeswehr gesteuert wird, ist das schon vergleichbar mit so einem großen, globalen, modernen Konzern beispielsweise, der bei der Transportplanung, bei der Transport-Execution, bei Visibilität, wo Bestände sind, wo was ist, wo welche Transporte sind und so weiter, ist das schon vergleichbar oder ist noch viel, ich will das kein Zunahme treten, also E-Mail-Verkehr und Telefonanrufe und irgendwie alles noch so sehr, sehr analog unterwegs?
Oh nein, insgesamt basiert alles ja auf SAP. SAP ist ja einer der ganz großen. Ein bisschen angepasst natürlich für die militärischen Bedürfnisse. Wir sind auch dabei, den nächsten Schritt zu gehen mit S4 HANA. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, aber es ist auch ein Software-Tool, was natürlich für uns einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leistet, um das logistische System am Laufen zu halten und elektronisch am Laufen zu halten. Aber selbstverständlich ist ein militärischer Bereich nicht 1:1 mit der Industrie vergleichbar, auch wenn es dann um die finanziellen Mittel geht, die da irgendwann mal reingeflossen sind. Und auch so ein Depot, was ja mehrere Jahrzehnte alt ist, kriege ich nicht von heute auf morgen komplett umgebaut. Auch infrastrukturell nimmt das einen anderen Zeit im Anspruch. Und ich bleibe dabei, für mich muss ein Depot auch immer noch so aufgestellt sein, dass auch wenn mal das ausfällt, ich immer noch vernünftige Leistungserbringung habe. Das heißt, ich gucke immer, passt es da rein oder passt es nicht rein. Aber Smart Warehouse, wenn ich das nochmal anführen darf, ist in so einem Depot ein ganz, ganz wesentlicher Trigger, um schneller, besser einzulagern, zu wissen, wo was liegt und dass das dann Elektronik oder beziehungsweise Software basiert laufen muss. Da sind wir uns alle einig, das ist die Zukunft. Und da sind wir auch auf einem guten Weg, aber noch nicht in allen Bereichen angekommen.
Ja, jetzt ist das Stichwort SAP häufig gefallen. Das kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr attraktiv ist und so weiter. Deutsches Unternehmen und sehr, sehr breites Produktportfolio und so weiter und so fort. Aber besteht auch Chance für kleinere Player, beispielsweise mit einer Software, die innovativ ist, die einen sehr, sehr großen Nutzen in der zivilen Logistik spielt, dann auch bei der Bundeswehr eine Rolle zu spielen? Oder sehen Sie da die Hürden auch relativ groß und dass es auch gar nicht irgendwie in Frage kommen könnte, weil man besser bedient ist mit einem großen System, das besser beherrschbar ist, besser beschützbar ist und so weiter?
Ich glaube, gerade mit S4 HANA wird es uns leichter sein, auch das ein oder andere System daran andocken zu können. Ich muss natürlich immer schauen, mir ist es schon wichtig, dass wir nicht 100, wir nennen das Systeme in Nutzung, schaffen, die dann alle voneinander unabhängig laufen.
Ich glaube, deshalb stelle ich die Frage, ne? Weil ich glaube, das war jetzt keine rhetorische Frage, sondern das war wirklich ein bisschen aus der Erfahrung heraus, wie es Unternehmen machen. Ich kann mir vorstellen, dass die Herausforderungen bei der Bundeswehr ähnlich sein können.
Absolut. Man muss ja immer schauen, was passt noch rein, was nicht. Die Schnittstellenproblematik ist dann da. Aber in der heutigen Zeit glaube ich, dass man die Schnittstellenproblematik lösen kann. Und Jardet ist ja eines dieser Beispiele, was ich angesprochen habe. Oder auch DATBW, ein digitales Werkzeug für Erkundung, ist eines, wo wir Softwarelösungen haben, die derzeit ja noch unabhängig von SAP laufen, aber dann auch integrierbar sein werden und sein müssen. Mit S4 HANA werden wir dann nochmal einen ganz schönen Schritt nach vorne machen, glaube ich. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Schritt, den wir hoffentlich im nächsten Jahr dann gehen können, weil wir zum einen, glaube ich, die Andockfähigkeiten wesentlich erhöhen. Und das ist fast noch wichtiger für mich, mit dem System dann auch ein bisschen robuster werden, wenn es um den Einsatz geht.
Macht die Bundeswehr auch eigene Systeme, also entwickelt eigene IT-Systeme oder sind die wichtigsten Systeme in der Tat, also jetzt wenn es um den Bereich Logistik geht, in der Tat aus dem kommerziellen Bereich wie SAP und andere?
Ehrlicherweise bin ich völlig außerhalb meines Spielfeldes.
Okay, habe ich endlich im Bereich entdeckt.
da wird es noch ein paar mehr geben. Wenn man jetzt das sieht, was ich angesprochen habe, da haben natürlich auch immer wieder Menschen, die bei mir arbeiten, einen Beitrag dazu geleistet, weil die A wissen, wir haben so viele Experten in seinem Bereich, A wissen, was gebraucht wird und B natürlich auch unter Umständen eine Expertise haben, die ein bisschen über das hinausragt, was sie sonst so tagtäglich machen. Aber ich bin absolut überfragt.
Ja, kein Problem. Automatisierung ist ein weiteres wichtiges Thema, was die Branche bewegt. Wie weit ist die Bundeswehr dort, wenn ich an Lager beispielsweise denke? Wir haben jetzt viel über Lagertätigkeiten gesprochen. Wie weit spielt das eine Rolle, gerade wenn es um Schnelligkeit geht, wenn es um Flexibilität geht, kann Automatisierung eine große Rolle spielen? Sieht es aber ehrlich gesagt heutzutage noch so aus, dass die meisten Lager noch relativ traditionell unterwegs sind?
Ich habe sowohl als auch. Mhm. Es gibt Lager, die leichter einfach zu automatisieren waren oder zu automatisieren sind, auch weil die Infrastruktur dort vorhanden ist. Ich glaube, dass ich nicht komplett auf Manpower verzichten werden kann, aber Automatisierung ist natürlich ein Bereich, der mir es ermöglicht, einfach den Durchlauf zu erhöhen und dann auch mal von links nach rechts Menschen verschieben zu können, wenn ich den Bedarf habe. Ja, Automatisierung spielt eine immer größere Rolle und müssen wir umsetzen. Wir arbeiten da natürlich auch eng mit der Industrie zusammen. Nehmen Sie den Zebel-Vertrag, den wir haben mit der Firma Hensoldt. Das heißt, die haben ein ganz besonderes Lager aufgebaut, ein tolles Lager aufgebaut, in dem insbesondere für kritische Ersatzteile sie für uns die Lagerung übernehmen und dann auch die Auslieferung übernehmen. Das halte ich für auch einen dieser Vorzeige Zusammenarbeiten mit der Industrie unglaublich wichtig und auch ein Bereich, der aus meiner Sicht noch wachsen könnte.
Mhm. Ich würde gerne so ein bisschen Zeit damit verbringen für Leute, die jetzt zuhören, die aktuell noch keine Kontaktpunkte mit der Bundeswehr haben, die das vielleicht auch ein bisschen als so eine Art Blackbox sehen. Die wissen, okay, da gibt es so die etablierten Player, die seit vielen Jahren diese Verträge haben und das läuft alles und super. Würden aber auch gerne Teilen vom Kuchen, ist jetzt falsch formuliert, aber auch gerne mitspielen und auch gerne aushelfen und haben Expertise, die hier zur Geltung kommen kann. Worauf müssen solche Player sich da vorbereiten? Auch vielleicht ein ganz realistischer Blick auf die Dinge, weil das ist nicht vergleichbar oder nicht 1:1 vergleichbar mit Aufträgen aus der zivilen Gesellschaft.
Ja, da sind wir uns völlig einig, zumal natürlich die Beschaffungsämter hinten dran eine ganz wesentliche Rolle spielen. In so einer Situation würde ich jedem, der mit mir das erste Mal in Kontakt kommt, sage ich immer, vielleicht mal die Foren zum Austausch, die wir anbieten, zu nutzen, um enger ins Gespräch zu kommen, um enger in den Austausch zu kommen. Da habe ich ja zum einen das CPM-Forum, ein Forum, in dem wir gemeinsam mit der Industrie, ich sage Flughöhe 10.000 Meter, alle 2 Jahre mal besprechen, was kommt auf die Bundeswehr zu, was sind die logistischen Bedarfe, was sind unsere Herausforderungen. Das letzte Mal habe ich es dieses Jahr im September gemacht, um auf eine etwas niedrigere Flughöhe zu kommen und dann auch vielleicht sogar stärker noch den Mittelstand mitzunehmen und auch so ein kleines bisschen die Bedarfe, die wir haben, ein bisschen zu konkretisieren. Dann habe ich zum einen natürlich die CPM Locknet. Hier geht es mehr um Innovation und Digitalisierung. Und zum anderen die Zukunftsorientierung, Kooperation mit der Logistik. Hier gehe ich in verschiedenen Panels, also verschiedene Bereiche, wo ich mir anschaue, die Geschäftsprozesse, wir nennen das so, in der Logistik so ein bisschen auseinander zu dividieren und in den Prozessen dann zu diskutieren, was braucht man, was können wir tun? Also Instandsetzung oder Nachschub oder Transport und Ähnliches. Da habe ich eher eine Flughöhe, die schon, ich will nicht sagen Bodennähe bekommen, aber die das Ganze so ein bisschen anfassbarer machen. Und beides, die Locknet und auch die Zukunftsorientierung und Kooperation der Logistik wird nächstes Jahr jetzt wieder stattfinden, 11., 12., 13. März. Ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo man die Möglichkeiten hat, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann auch mal so ein Feeling zu bekommen, wie tickt die Bundeswehr und umgekehrt, was braucht man, wie kann man sich auch bewerben und welche Seiten gibt es, um sich zu informieren.
Ja.
Übrigens, by the way, BVL, wenn ich zu Verbänden gehen darf, das ist einer meiner Lieblingsspielwiesen, in Anführungszeichen. Ein bisschen aufpassen, weil ich aber keine Spielwiese. Aber einer der Bereiche, wo ich natürlich eine große Anzahl an industriellen Vertretern erreichen kann und wo ich natürlich auch versuche, so offen wie möglich zu sprechen.
Mhm. Welche Gruppe ist denn aktuell noch unterrepräsentiert? Von welcher Couleur werden Sie bei solchen Austauschen, würden Sie gerne noch mehr sehen? Sie haben gerade Mittelstand erwähnt, ist das vielleicht ein Bereich? Oder Startups beispielsweise auch. Es gibt so viele tolle, innovative, neue Ideen, gerade im Bereich Automatisierung, im Bereich Software aus Deutschland, deutsche Unternehmen, aber die vielleicht noch Berührungsängste haben. Gibt es da bestimmte Beschreibungen von Typen, von Kategorien, von Gruppen, von Interessenten, die Sie sich mehr wünschen würden?
Ja. Das ist eine interessante Frage. Da freue ich mich auch so ein bisschen über das neue Beschaffungs- und Planungsgesetz, also das Erleichterungsgesetz, wo wir ab Januar dann ja loslaufen soll, weil Startups oder Ähnliches waren ja eigentlich nicht so in dem Portfolio für uns, wo wir betrachtet haben. Warum? Weil wir auch eine gesicherte Leistungserbringung gebraucht haben und da muss auch einfach eine gewisse Finanzstärke hinten dran sein.
Ja,
ich kann es mir ehrlicherweise nicht erlauben, dass die Leistungserbringung ausfällt. In dem Bereich, wo ich momentan ganz stark gucke, ist Drohnen. Drohnen ist etwas, wo ich festgestellt habe, auch bei dem DWT-Forum Bundeswehrlogistik, was wir hatten, da war Drohne vorhanden, aber noch in einem relativ geringen Bereich. Ist natürlich auch die Problematik, viele konzentrieren sich auf diese Kleinstdrohnen, die in der Luft umherfliegen. Für mich als Logistiker ist das nicht der Bereich, der mich am meisten interessiert, sondern eher der Bereich, der am Boden fährt oder mit dem ich eine größere Menge von A nach B bringen kann. Ich glaube, das ist ein Bereich, der mich wirklich extrem umtreibt.
Mhm. Wo wir gerade beim Thema Sicherheit oder Bedrohung nochmal sind, ändern sich gerade auch die Anforderungen, die man an einen Logistikpartner hat, weil die Bedrohungslage, ich rede nochmal wieder von Drohnen beispielsweise, wir merken es jetzt, was für Bedrohungen es geben kann, wenn Drohnen in der Nähe von Flughäfen fliegen, die können leicht eingeschleust werden, können schnell mal im Bereich vom militärischen Sperrgebiet fliegen, kann schnell mal über ein Warehouse und so weiter und so fort. Also ändern sich da die Anforderungen, wie sicher oder wie robust ein Dienstleister aufgestellt sein muss heutzutage, überhaupt ins Gespräch zu kommen, überhaupt ein Kandidat zu sein, um für die Bundeswehr zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges in Bewegung ist, oder?
Ja, ich empfinde jetzt gar nicht unbedingt, dass man da in irgendeiner Weise Grundvoraussetzungen mitbringen muss. Wenn dann am Ende die Vertragsgestaltung, die ja nicht ich mache, sondern die Beschaffungsämter machen, dann aber zum Tragen kommen, dann gibt es ja heute immer noch das sogenannte Leistungsverweigerungsrecht. Das ist etwas, was ich so ein kleines bisschen für wichtig erachte, dass man sich als Industrievertreter auch bewusst ist, dass es Gefahren geben kann. Nun muss man dazu sagen, die Leistungserbringung, die Masse der Leistungserbringung ist ja in Deutschland oder in einem europäischen Raum, wo noch kein Kriegsgebiet ist. Selbst wenn wir dann gegebenenfalls an einer bestimmten Ecke der Bündnisfall schon ausgebrochen ist und dort ja auch unter Umständen die Gefahren noch viel größer sind. Aber wir wissen ja auch heute schon, eine sogenannte hybride Kriegsführung hat ja Russland längst begonnen in Deutschland.
Es muss nicht mal eine Drohne sein, aber beispielsweise Cybersecurity. Als Beispiel, wenn ich als offizieller Partner sozusagen der Bundeswehr, als offizieller neuer Partner der Bundeswehr auftauche, mache ich mich eventuell zu einer Zielscheibe für diverse Möglichkeiten des
Angriffs. Absolut. Ich finde so, da muss sich ein Unternehmen auch darüber bewusst sein, dass sowas passieren könnte. Neben dem sogenannten Geschäft, was hinten dran steht, ist natürlich auch ein Potenzial hinten dran zu sagen, ich will nicht sagen, man bringt sich in Gefahr, aber zumindest eins, das mich zur Zielscheibe machen könnte. Mhm. Übrigens, auch was das Vertrauen angeht, das wächst ja dann meistens mit der Kooperation oder wenn man viel miteinander arbeitet. Am Anfang ist es immer schwierig, sage ich in Anführungszeichen, wenn man dann mal ins Laufen gekommen ist. Das ist natürlich schon das bisschen, manchmal ein bisschen schwieriger für jemanden, der neu damit anfängt. Nur irgendwann muss man ja anfangen und der Bedarf ist ja da von beiden Seiten. Also, ich sage immer, anpacken und ausprobieren und dann muss man schauen, wohin wir kommen.
Ja, auch gerade wenn man sich öffnet gegenüber kleineren Firmen, die vielleicht noch nicht so lange am Start sind, auch mal dieses Vetting machen, also dieses, wer arbeitet denn da überhaupt? Was sind das denn für Mitarbeiter? Sind die in Deutschland, sind die irgendwie in Übersee, die für diese Firma arbeiten, die jetzt Aufträge für die Bundeswehr übernehmen will? Kein einfaches Feld, ne?
Absolut. Ist natürlich aber auch schon wieder eine Spielwiese, die ich tatsächlich nicht selbst verantworte. Ja, ich freue mich natürlich, umso vielfältiger die Angebote sind. Auswählen wird jemand anderes auf Grundlage einer Ausschreibung, die dann jemand gewinnt. Andererseits ist ja auch in dem Bereich vieles oder wird vieles einfacher mit dem neuen Beschaffungsgesetz. Gerade wenn es darum auch mal geht zu sagen, den europäischen Raum zu betrachten, weil ich ja weiß, dass wenn ich in Europa die Leistungserbringung habe, dass es unter Umständen weniger Ausfall geben wird, wie wenn ich irgendwo Übersee gehe. Mhm. Nun will ich nicht, es gibt ja auch im Übersee sehr, sehr gute, vertrauensvolle Partner. Aber manchmal ist es natürlich eine Leistungserbringung in Europa einfacher beizustellen. Und wenn ich dann nicht weltweit ausschreiben muss oder ausschreiben will, und dann hat jetzt der Beschaffungsamt Möglichkeiten bekommen, die das Ganze ein bisschen vereinfachen.
Was würden Sie sich denn persönlich wünschen, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen der zivilen Logistik, also den Zuhörern des Podcasts heute, und der Bundeswehr geht? Wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie sich wünschen, wie das in den kommenden Jahren weitergeht? Wo muss was verbessert werden? Was würden Sie sich wünschen, wie die Zusammenarbeit da in Zukunft verbessert wird?
Ehrlicherweise, ich bin ja jetzt ein Jahr Kommandeur des Logistikkommandos. Ich habe ja wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit der Industrie erlebt, einen super interessanten Austausch. Was ich mir am Ende wünsche, ist, dass wenn wir dann zusammenarbeiten, dass das Ganze tatsächlich die Leistungserbringung auch gesichert ist. Die darf einfach nicht ausfallen. Ich kann es mir nicht leisten. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann dazu kommt, dass wirklich der Krieg beginnt, das muss zuverlässig sein, muss zuverlässig bleiben. Ich kann mir diesen Ausfall nicht erlauben. Ansonsten, der vertrauensvolle Umgang, ich glaube nicht, dass ich ein Problem habe damit und die Industrie auch nicht. Man muss ein bisschen aufpassen, weil ich Grenzen habe, weil ich ja nur der Bedarfsträger bin und nicht der Decker bin, in dem, was ich erzählen darf und was ich sagen darf. Aber ich versuche, so offen wie möglich damit umzugehen. Und die Industrie im Gespräch mit mir hat lügt mich auch nicht an. Na klar, man stellt sich natürlich auch positiv dar. Versuche ich auch, ist ja ganz normal. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein zueinander.
Auch nochmal, die unmittelbare Zusammenarbeit sind diese Foren und diese Kontaktmöglichkeiten, die Sie genannt haben. Gibt es noch weiteres, was wir erwähnen müssten, in der Art und Weise, wie man ins Gespräch kommen kann?
Ehrlicherweise, neben den Foren ist es ja so, und auch wir haben ja auch angesprochen, wenn irgendwo die Rüstungsmessen oder Ähnliches sind. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, wo man dann immer wieder gut ins Gespräch kommt. Wir machen auch solche Dinge wie Tag der offenen Tür. Das halte ich auch für ganz interessant. Der letzte war ja der Tag der Bundeswehr und dann hat meine Logistikschule in Gahlstedt tatsächlich auch seine Türen geöffnet.
Auch, ja, okay.
Ganz genau. Da sitzt die Logistikschule in Gahlstedt, also bei Bremen.
Ja, ja, okay.
Die Alma Mater, sage ich immer, der Logistik. Und dort haben wir einen Tag der Bundeswehr begangen, wo ja auch A, Industrievertreter vor Ort waren, aber B, man natürlich auch mal hinkommen kann und mit den einzelnen Menschen vor Ort ins Gespräch kommt. Das ist etwas, wir sind ja auch ein bisschen offener geworden, haben unsere Tore mehr geöffnet. Also ein Bereich, den man auf jeden Fall nutzen sollte. Es gibt auch ganz viele, die mich inzwischen anschreiben. Ja.
Immer Vorsicht bei E-Mails, die ungebeten E-Mails, die reinkommen.
Ja, das ist natürlich ein breites Spielfeld, da muss man tatsächlich aufpassen. Und ich schaffe es ja auch nicht, mich mit 100 Menschen jeden Tag zu treffen. Das ist unmöglich. Ja. Aber da verweise ich natürlich auch auf diese Foren, die viele gar nicht kennen, ja, und sage, seid doch so lieb, nutzt das, gebt damit hin oder nutzt auch das, was wir inzwischen ja auch im Internet alles anbieten an Kontaktmöglichkeiten. Nutzt es, damit man ins Gespräch kommt und einen Startpunkt findet.
Okay, würde mich freuen, wenn Sie viele dem Ruf folgen und viele auch im kommenden Jahr bei der Supply Chain CX beispielsweise dabei sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Bundeswehr da wieder eine große Rolle spielt und die Story wird sich vielleicht weiterentwickelt haben, wird vielleicht nochmal interessanter werden. Ich hoffe, es geht in die Richtung und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit weiterhin so in die richtigen Bahnen gelenkt wird, wie es momentan so aussieht, als wenn es der Fall wäre. Herr Deuer, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Insights und wünsche Ihnen bei Ihrem Vorhaben alles, alles Gute.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. So, das war der BVL-Podcast mit Generalmajor Jochen Deuer. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.